Münchner Räterepublik, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Die Münchner oder Bayerische Räterepublik war im April 1919 der Versuch, im fünf Monate zuvor ausgerufenen Freistaat Bayern eine sozialistische Republik nach rätedemokratischem Muster durchzusetzen. Sie bildete eine etwa vier Wochen währende nachwirkende Phase der Novemberrevolution, die ab Anfang November 1918 mit dem Ende des Ersten Weltkriegs einhergegangen war und das ganze Deutsche Reich erfasst hatte. Nach dem bayerischen König waren Ende 1918 auch alle weiteren Monarchen und herrschenden Fürsten der deutschen Teilstaaten, einschließlich des deutschen Kaisers Wilhelm II., gestürzt worden. Nahezu überall in Deutschland, so auch in Bayern, hatten sich revolutionäre Arbeiter - und Soldatenräte gebildet. Die dieser Revolution folgende Entwicklung führte nach bürgerkriegsähnlichen Kämpfen zwischen Vertretern eines pluralistisch-parlamentarisch ausgerichteten politischen Systems und denjenigen einer sozialistisch orientierten Räterepublik zur Zerschlagung der Rätestrukturen. Reichsweit wurde schließlich mit der Verabschiedung der Weimarer Verfassung mit parlamentarisch-pluralistischen Staatsstrukturen Ende Juli 1919 die Grundlage der etwa 13 Jahre haltenden Weimarer Republik in Deutschland geschaffen. Der als Ergebnis der Revolution aus dem vormaligen Königreich Bayern ausgerufene Freistaat geriet nach dem 21. Februar 1919 ausgeführten tödlichen Mordanschlag auf Kurt Eisner, dem ersten Ministerpräsident der Bayerischen Republik, in eine Krise, die zur Spaltung der vorher schon relativ heterogenen und instabilen revolutionären Bewegung in Bayern führte. Im Zuge dieser von einem politischen Machtvakuum geprägten Krise sprachen sich die einander gegenüberstehenden Interessengruppen gegenseitig die Legitimation für eine neue Regierungsbildung ab. Dennoch wählte der Landtag eine SPD-geführte Minderheitsregierung unter der Ministerpräsidentschaft von Johannes Hoffmann (MSPD). Dagegen wurde am 7. April 1919 vom Zeitalter der Bayerischen Republik unter Ernst Niksch und dem Revolutionären Arbeiterrat in München die Bayerische Räterepublik ausgerufen. Hoffmann geriet in München in die Defensive und wurde für abgesetzt erklärt und wich mit seinem Kabinett nach Bamberg aus. In ihrer Führung war die Räterepublik zunächst von pazifistischen und anarchistischen Intellektuellen wie Ernst Toller, Erich Mühsam und Gustav Landauer geprägt. Nachdem von Rotgardisten unter dem Kommando Rudolf Engelhofers vereitelten, gegen die Räterepublik gerichteten Palmsonntagsputsch dominierten ab 13. / 14. April führende KPD-Mitglieder wie Eugen Leviné, Max Lieven und Engelhofer selbst als Münchner Stadtkommandant die Räteregierung. Die Münchner Räterepublik hatte sich von Anfang an parlamentarischen Angriffen der von Bamberg aus mobilisierten Freikorpsverbände zu erwehren, die wenig später von regulären, durch die Reichsregierung in Marsch gesetzten Armeeeinheiten verstärkt wurden. Bis zum 2. Mai 1919 unterlag die Räterepublik schließlich deren militärischer Übermacht. Ihre führenden Protagonisten sowie mehr als 2000, auch vermeintliche Anhänger der Räterepublik, wurden in den nachfolgenden Tagen und Wochen ermordet, von Standgerichten zum Tode oder zu langen Haftstrafen verurteilt. Bayern entwickelte sich nach der blutigen Niederschlagung der Räterepublik zur konservativ-nationalistischen Ordnungszelle im Deutschland der Weimarer Republik, in der die Brutstätten des Nationalsozialismus entstanden. Überblick: 1918 Ende des Ersten Weltkriegs kam es angesichts der sich spätestens ab Ende September 1918 abzeichnenden Kriegsniederlage Deutschlands und Österreich-Ungarns sowie der aus der Unterversorgung resultierenden Not zur Novemberrevolution im Deutschen Reich. Die Revolution breitete sich innerhalb weniger Tage ausgehend vom Matrosenaufstand in Wilhelmshaven und Kiel im gesamten Reich aus und erfasste auch das Königreich Bayern und dessen Hauptstadt München, noch vor der Reichshauptstadt Berlin. Als erster deutscher Monarch wurde am 7. November 1918 der bayerische König Ludwig III. Abgesetzt. Damit wurde das mindestens seit 919 – es gibt unterschiedliche Anfangsdaten – in Bayern etwa 1000 Jahre existierende und seit 1180 herrschende Adelsgeschlecht der Wittelsbacher gestürzt. Kurt Eisner von der unabhängigen sozialdemokratischen Partei USPD rief den freien Volksstaat Bayern aus und wurde vom Arbeiter -, Bauern - und Soldatenrat zum ersten Ministerpräsident der Bayerischen Republik gewählt. Am 12. Januar 1919 fand nach einem neuen allgemeinen Wahlrecht die Wahl zu einem verfassungsgebenden Landtag statt, bei der die USPD eine Niederlage hinnehmen musste. Nachdem Eisner am 21. Februar 1919, kurz vor seiner geplanten Rücktrittserklärung, von dem Attentäter Anton Graf von Arco auf Valley ermordet worden war, wurde die Landtagssitzung nach Tumulten, die zwei Todesopfer zur Folge hatten, vertagt. Als provisorische Regierung konstituierte sich ein Zentralrat der Bayerischen Republik unter Ernst Nikisch (SPD, früher USPD). In der Folgezeit spitzten sich die Machtkämpfe zwischen Anhängern des Rätesystems und des pluralistischen Parlamentarismus zu. Am 17. März wurde Johannes Hoffmann (SPD) als Vertreter einer pluralistisch-parlamentarischen Demokratie vom Landtag zum Ministerpräsidenten Bayerns gewählt. Gegen dessen Regierung kam es am 7. April zur Bildung der Räterepublik, die sich in zwei Phasen aufteilen lässt. Die erste war in ihrer Führung dominiert von pazifistischen und anarchistischen Intellektuellen, die zweite von Anhängern und Mitgliedern der Kommunistischen Partei Deutschlands. Ab Mitte April griffen vom inzwischen nach Bamberg ausgewichenen Kabinett Hoffmann zu Hilfe gerufene Freikorps-Einheiten, vereinzelt auch als „ Weiße Truppen “bezeichnet, die Verteidiger der Räterepublik an und eroberten zusammen mit aus Berlin entsandten Reichswehrverbänden München bis zum 2. Mai 1919 zurück. Im Laufe der Kämpfe kam es zu Grausamkeiten, bei denen hunderte Menschen starben, in der Mehrzahl als Opfer der Freikorps. Die Errichtung der Räterepublik sowie verschiedene Entwicklungen im Revolutionsverlauf, zum Beispiel das Vorgehen der SPD-Spitze mit ihrem Rückgriff auf reaktionäre und republikfeindliche militärische und paramilitärische Verbände zur Niederschlagung der Räterepublik, begünstigten nationalistische Kräfte in Bayern. In den 1920er Jahren wurde Bayern zur Ordnungszelle des Deutschen Reiches. Hier begann auch die politische Karriere des späteren Diktators Adolf Hitler, der 1923 in München mit einigen Anhängern den vorerst noch erfolglosen Hitlerputsch durchführte. Chronik 1918: 29. Oktober bis 3. November: Die Meuterei von Besatzungen der Hochseeflotte in Wilhelmshaven und der sich daran anschließende Kieler Matrosenaufstand lösten innerhalb weniger Tage reichsweit die Novemberrevolution aus. 7. / 8. November: Die Revolution erreicht München. König Ludwig III. Wird abgesetzt. Kurt Eisner (USPD) ruft im Matheserbräu die Republik aus und verkündet den freien Volksstaat Bayern. Der Arbeiter -, Bauern - und Soldatenrat wählt ihn zum Ministerpräsidenten Bayerns. 9. November: In Berlin wird zuerst von Philipp Scheidemann eine parlamentarische Deutsche Republik, kurz darauf von Karl Liebknecht eine sozialistische Republik für ganz Deutschland ausgerufen, nachdem die – zu diesem Zeitpunkt noch unzutreffende – Abdankung des Kaisers proklamiert worden war. 11. November: Vertreter der Alliierten und des Deutschen Reiches unterzeichnen einen Waffenstillstand, der das Ende des Ersten Weltkriegs bedeutet. 12. November: Der König von Bayern entbindet in der Annivaerklärung die Beamten vom Treueeid auf seine Person, nachdem er eine Abdankung verweigert hat. 1919 / Januar: Spartakusaufstand in Berlin. Nach dessen militärischer Niederschlagung werden die führenden Gründer der KPD, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, am 15. Januar von Freikorpssoldaten ermordet. 10. Januar bis 4. Februar: Bremer Räterepublik. Die Ereignisse in Bayern, vor allem in München. 5. Januar: Das Kabinett Kurt Eisner verabschiedet ein vorläufiges Staatsgrundgesetz für den Volksstaat Bayern. 7. Januar: Etwa 4000 arbeitslose Rüstungsarbeiter demonstrieren auf der Theresienwiese für eine höhere Arbeitslosenunterstützung. Die Schutzwache geht unter Maschinengewehrfeuer gegen die Menge vor. 11. Januar: In der Nacht werden nach einer Schießerei zwischen Militär und Linksradikalen zahlreiche Führer der Linken, darunter Max Levin und Erich Mühsam, verhaftet. Demonstranten erzwingen andern Tages eine Freilassung. Bei einer Kundgebung mit den beiden gibt es bei Schießereien 6 Tote. 12. Januar: Wahl zum verfassungsgebenden Landtag, die von KPD und Anarchisten boykottiert wird. Die USPD, die mehrheitlich für eine Räterepublik steht, erhält landesweit lediglich 2,5% und unterliegt deutlich der SPD, der BVP, der DVP und BB. 16. Februar: Massendemonstration auf der Theresienwiese, bei der die Ausrufung einer Rätedemokratie gefordert wird. 21. Februar und Folgetage: Eisner wird kurz vor seiner geplanten Rücktrittserklärung auf dem Weg zum Landtag von Anton Graf von Arco auf Valley, einem völkischen Rechtsextremisten, ermordet. Nach darauf sich anschließenden Tumulten im Landtag mit Schusswechseln und 2 weiteren Todesopfern wird die Landtagssitzung vertagt. In der Folge konstituiert sich ein provisorisch regierender Zentralstaat der Bayerischen Republik unter Ernst Nikisch, SPD. Der Generalstreik wird ausgerufen und über München der Belagerungszustand verhängt. 4. März: Der Rätekongress lehnt die Bildung einer Koalitionsregierung zwischen SPD, USPD und dem damals als liberal geltenden Bayerischen Bauernbund sowie die Einberufung des Landtags und Neuwahlen der Räte zunächst noch ab. 17. März: Johannes Hoffmann, SPD, wird vom Bayerischen Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt. Die Auseinandersetzungen um die Frage Räterepublik oder Parlamentarismus verschärfen sich. 21. / 22. März: Die Nachricht der Ausrufung einer sozialistischen Räterepublik in Ungarn unter Béla Kun gibt der Rätebewegung in Bayern neuen Auftrieb. Münchner Räterepublik im engeren Sinn. 7. April: Der Zentralrat und der Revolutionäre Arbeiterrat rufen die Räterepublik aus. 7. April bis 13. April: Erste Phase der Münchner Räterepublik unter Führung eines von linken Intellektuellen und Anarchisten dominierten Zentralrats. Das Kabinett Hoffmann flieht aus München nach Bamberg. Die USPD tritt aus der Koalition aus. 13. April: Ein mit Billigung der Bamberger Regierung angezettelter Putschversuch, Palmsonntagsputsch, von Militärs der Revolutionären Schutztruppe gegen die Räterepublik wird bei Straßenkämpfen um den Münchner Hauptbahnhof von Rotgardisten unter Rudolf Engelhofer (KPD) niedergeschlagen. Kommunisten setzen darauf den Zentralrat ab und übertragen die Regierung einem Vollzugsrat unter Eugen Leviné und Max Levin. Gustav Landauer und Ernst Toller erkennen den Vollzugsrat an und beteiligen sich zunächst auch an der zweiten Phase der Räterepublik. 14. April: Ankündigung des Einsatzes von Freikorpseinheiten gegen die Räterepublik durch die Regierung Hoffmann. 15. April: Zunächst erfolgreiche Verteidigung der Räterepublik gegen den Versuch der Freikorps, München einzukesseln. 16. April: Nach Ablehnung seines Kulturprogramms erklärt Gustav Landauer resignierend über die Vorstellungen der KPD seinen Rückzug aus der Politik für die kommunistische Räterepublik. Am selben Tag gelingt es Einheiten der Roten Armee unter dem Kommando Ernst Tollers, die in Dachau stehenden Freikorpsverbände zu schlagen und sie zunächst zum Rückzug zu zwingen. Auf Seiten der Freikorps fallen 4 Offiziere, 50 Mann werden gefangen genommen, 4 Geschütze gehen verloren. Die Rote Armee verliert 8 Mann. 17. April: Reichswehrminister Gustav Noske beschließt den Einsatz von Reichswehrverbänden gegen München. 26. April: Ein Kommando unter der Roten Armee verhaftet etwa 20 Personen aus dem zentralen Sitz der Thule-Gesellschaft. Ihnen werden mit Beweismitteln unterlegte konspirative und subversive Aktivitäten gegen die Räterepublik vorgeworfen. 27. April: Nach Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten um Eugen Leviné und anderen linken Revolutionären um Ernst Toller, unter anderem über die Frage, ob angesichts der aussichtslos erscheinenden Lage Verhandlungen mit der Regierung Hoffmann aufgenommen werden sollten, tritt der Aktionsausschuss unter Leviné zurück und wird als Provisorium unter Toller neu gewählt. Verhandlungsversuche mit der Bamberger Regierung scheitern jedoch. Diese fordern die bedingungslose Kapitulation. 28. April: Erneute Wahl eines Aktionsausschusses, dem weder Toller noch Kommunisten angehören. 30. April: Bei heftigen Kämpfen in den Vororten Münchens kommt es zu grausamen Massakern der Freikorps an Angehörigen der Roten Armee, der Räterepublik und unbeteiligten Zivilisten. Rotgardisten exekutieren darauf 10 der am 26. April inhaftierten Gefangenen der Thule-Gesellschaft und deren Umfeld. Eine Tat, die in der zeitgenössischen rechten und bürgerlichen Presse meist als Geiselmord kolportiert wird. 1. Mai: Die Regierungstruppen und Freikorps erreichen München. Gustav Landauer wird von Freikorps verhaftet und am darauffolgenden Tag im Gefängnis von München-Stadelheim misshandelt und ermordet. 2.-3. Mai: Reichswehr und Freikorps nehmen München ein und beenden gewaltsam die Räterepublik. Nachwirkungen: Mai-Juni: Die meisten führenden Mitglieder der Münchner Räterepublik werden von Standgerichten nach Hochverratsprozessen zu langen Haftstrafen, Ernst Toller 5 Jahre, Erich Mühsam 15 Jahre oder zum Tode verurteilt. Hinrichtung Eugen Levinés am 5. Juni. Einzig Max Levin gelingt die Flucht. Er wurde 1937 im Zuge von Stalins Säuberung in der Sowjetunion hingerichtet. Über 2000 vermutete oder tatsächliche Anhänger der Räterepublik verloren ihr Leben oder wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Dagegen begnadigte man Graf Aco, den zunächst zum Tode verurteilten Mörder Kurt Eisners, zu einer Haftstrafe und entließ ihn bereits 1924 aus dem Gefängnis. 31. Mai: Neubildung der Koalitionsregierung, weiterhin unter dem Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann, nun unter Einbeziehung bürgerlich-konservativer Parteien, auch der BVP. 14. August: Unterzeichnung der Bamberger Verfassung für Bayern, die am 15. September in Kraft tritt. 1. Dezember: Der Kriegszustand über München wird aufgehoben. Interessensgruppen: Die drei bestimmenden politischen Parteien der Revolution, sowohl im Reich als auch in Bayern, waren die MSPD, die USPD und der Spartakusbund beziehungsweise ab Anfang 1919 die KPD. Speziell in Bayern spielten außerdem der Bayerische Bauernbund und relativ unabhängig von der Parteienlandschaft eine Fraktion linksintellektueller, teilweise anarchistischer Schriftsteller und anderer Kulturschaffender, die eher antiautoritäre und undogmatische Vorstellungen von Sozialismus vertraten, eine wichtige Rolle. Parteien: Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), damals auch unter dem Kürzel MSPD für Mehrheits-SPD firmierend, war eher gemäßigt. Reichsweit hatte sie eine parlamentarische Demokratie zum Ziel. Sie wollte keine Revolution, sondern Reformen. Ihre Maximalforderungen von 1917 findet man im Auer-Süßheim-Antrag, siehe unten. Im Rahmen der Burgfriedenpolitik hatte sie den Krieg unterstützt. An der Revolutionsregierung beteiligte sich die SPD vor allem mit der Absicht, die Kontrolle zu behalten und die Revolution in parlamentarische Bahnen zu lenken. Erhard Auer und Johannes Hoffmann waren zu dieser Zeit die führenden Köpfe der bayerischen SPD. Mindestens ab Mitte März 1919, als Hoffmann vom Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt war, wandte sich die Parteiführung zunehmend offen von der nach links abdriftenden Revolution in München und einigen anderen Städten Bayerns ab. Die SPD-Basis in München, aus der viele in den Räten organisiert waren, reagierte gespalten auf diese Entwicklung. Die von Hoffmann angeführte Regierung musste darauf nach Bamberg ausweichen und bekämpfte von dort aus die Räterepublik mit bewusst gewähltem Einsatz republikfeindlicher paramilitärischer Freikorps. Zu deren Verstärkung bat Hoffmann seinen Parteigenossen in Berlin, den Reichswehrminister Gustav Noske, um Unterstützung durch Reichswehrtruppen zur Niederschlagung der Räteherrschaft in München. Die unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) in Bayern unter dem Vorsitz Kurt Eisners, nach seiner Ermordung Ernst Toller, war die wesentliche Urheberpartei des Umsturzes in München und befürwortete größtenteils, zumindest für eine Übergangsphase, das Rätesystem. Reichsweit hatte sich die USPD 1917 von der damaligen SPD aus Protest gegen die kriegsbilligende Haltung sowie der Parteiausschlüsse der Kriegsgegner durch die Mutterpartei abgespalten und die Beendigung des Krieges gefordert. Als Pazifist und Organisator des Münchner Munitionsarbeiterstreiks im Rahmen der deutschlandweiten Streikwelle im Januar 1918 war Kurt Eisner von Februar bis Oktober 1918 inhaftiert gewesen. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis setzte er sich an führender Stelle für die Revolution in Bayern ein und wurde zum ersten Ministerpräsidenten der Bayerischen Republik. Allerdings betrachtete ein Großteil der linken Wähler nach dem Krieg die Spaltung der Sozialdemokratie in MSPD und USPD für überholt und die praktische Politik Eisners als zu unklar, wechselhaft und schwankend. Sie wählten bei der Wahl für den verfassungsgebenden Landtag mehrheitlich wieder die SPD, sofern sie nicht dem Aufruf zum Wahlboykott der KPD und der Anarchisten gefolgt waren. Die USPD kam dabei nur auf 2,5% der Stimmen. Die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) wurde erst im Verlauf der Revolution um den Jahreswechsel 1918 / 1919 reichsweit aus dem linken Flügel der USPD, dem Spartakusbund und anderer linksrevolutionären Gruppierungen in Berlin gegründet. Sie kämpfte für das Rätesystem, die Sozialisierung von Betrieben und war internationalistisch orientiert. Seit der Oktoberrevolution 1917 in Russland und den Umbrüchen in den anderen Staaten Europas am Ende des Ersten Weltkriegs schien für sie die Weltrevolution begonnen zu haben. Eines der Gründungsmitglieder der KPD war Eugen Leviné. Geboren 1886 in Russland, im Alter von 3 Jahren mit seiner Mutter nach Deutschland emigriert, war er sowohl in seiner ursprünglichen als auch seiner neuen Heimat seit Beginn des 20. Jahrhunderts an linksrevolutionären Entwicklungen beteiligt. Leviné wurde von der Berliner KPD-Zentrale als Redakteur der Parteizeitung Die Rote Fahne nach München entsandt, um den kommunistischen Einfluss unter dem bayerischen Parteivorsitz von Max Lewin auf die Räterepublik voranzutreiben. Die Wahl zum verfassungsgebenden Landtag wurde von der KPD boykottiert. Nachdem sich die Kommunisten unter Levinés Führung an die Spitze der Räterepublik gesetzt hatten, nahm er Kontakt zu Lenin in Moskau auf, um sich der Unterstützung durch die russische Bolschewiki, die seit der Oktoberrevolution von 1917 – den ersten kommunistisch regierten Staat der Welt anführten, zu versichern. Der Bayerische Bauernbund war zu jener Zeit eine mehrheitlich linksliberale und antiklerikale Partei, deren Mitglieder in eigenen Räten vertreten waren. Die Partei erreichte bei der Wahl am 12. Januar 1919 9% der Stimmen und war auch in der Regierung Hoffmann vertreten. Einer ihrer revolutionären Protagonisten und zunächst Befürworter des Rätesystems war Karl Gandorfer, der nach dem Tod seines der USPD angehörenden Bruders Ludwig ab dem 10. November 1918 den Vorsitz im Zentralbauernrat übernahm. Nach der Niederschlagung der Räterepublik zersplitterte die Partei zusehends in divergierende politische Richtungen. Am 12. November 1918 wurde die Bayerische Volkspartei (BVP) gegründet. Sie war ein Ableger der reichsweit organisierten Zentrumspartei und schürte im Wahlkampf die Furcht vor den Bolschewisten. Aus der Wahl zum verfassungsgebenden Landtag am 12. Januar 1919 ging die vor allem von der ländlichen Bevölkerung gewählte BVP mit 25%, zwar vor der SPD (33%) als stärkste Fraktion hervor, war jedoch noch nicht durchsetzungsfähig genug, um in die erste parlamentarische Koalitionsregierung zwischen SPD, USPD und Bayerischem Bauernbund zu gelangen. Die revolutionäre Situation ließ dies in den ersten Monaten des Jahres 1919 auch nicht sinnvoll erscheinen. Erst nach der Niederschlagung der Räterepublik wurde sie an der Regierung beteiligt. Später, 1921 / 22 und von 1924 bis 1933, stellte sie den bayerischen Ministerpräsidenten. Ebenfalls während der Revolution am 5. Januar 1919 wurde mit der Deutschen Arbeiterpartei eine völkisch-rechtsextreme und antisemitische Partei gegründet, die aber zunächst relativ bedeutungslos blieb. 1920 wurde sie in NSDAP umbenannt und gewann später eine zunehmend verhängnisvolle Bedeutung für die deutsche Geschichte. Nicht-parteipolitische Gruppen. Relativ unabhängig von der politischen Parteienlandschaft spielten bei den Revolutionen auch Vertreter des kulturellen Lebens eine wichtige Rolle. Einige Intellektuelle, wie der Nationalökonom Lujo Brentano, der Dirigent Bruno Walter, die Schriftsteller Gustav Landauer, Heinrich Mann und Rainer Maria Rilke, bildeten den Rat der geistigen Arbeit. Öffentlich für die Räterepublik traten auch der Literat Oskar Maria Graf und der legendenumwobene anarchistische Künstler Red Maruth, später als Schriftsteller weltweit bekannt geworden unter dem Pseudonym B. Traven, in Erscheinung. Weitere Vereinigungen waren der Allgemeine Studentenausschuss, der Rat der Bildenden Künstler Münchens und der Aktionsausschuss Revolutionärer Künstler. Unter den Künstlern gab es jedoch auch bekannte Gegner der Revolution, beispielsweise Thomas Mann. Aber auch er sah die Revolution als durch den fehlenden Widerstand als legitimiert an. Die erste Phase nach der offiziell ausgerufenen Räterepublik vom 7. April bis 13. April 1919 war von Literaten wie dem Pazifisten Ernst Troller oder dem parteilosen Anarchisten Gustav Landauer und Erich Mühsam geprägt. Auch der Finanztheoretiker und Begründer der Freiwirtschaftslehre Silvio Gesell, dem Ernst Nikisch zuvor einen Sitz in der Sozialisierungskommission angeboten hatte, wurde als Finanzminister Mitglied in der Regierung der Ersten Räterepublik, dem sogenannten Zentralrat. Als Sekretär im Finanzministerium wirkte der Mathematiker, Mediziner und Ökonom Theophil Christen. Toller und Landauer beteiligten sich auch nach der Führungsübernahme durch die KPD, die die erste Phase der Räterepublik als Scheinräterepublik bezeichnet hatte, an der kommunistisch dominierten zweiten Phase der Räterepublik. Allerdings trat Landauer, enttäuscht von der Haltung und Politik der KPD-Führung, schon drei Tage nach der kommunistischen Revolution von seinen politischen Funktionen und Ämtern zurück. Abgesehen von der SPD-Führung traten neben schon bestehenden, konservativen und republikfeindlichen Parteien einige erst während der Revolution gegründete, konservative und rechtsextreme Gruppierungen als strikte Gegner der linken Revolutionäre auf, die jedoch als politische Parteien bis zur Niederschlagung der Räterepublik nur eine marginale Rolle innehatten. Vorgeschichte: Bayern im Ersten Weltkrieg. Bayern war zu Beginn des Ersten Weltkriegs eine Monarchie, hatte seit 1819 ein Parlament mit allerdings noch beschränkter Macht. Bayern war relativ wenig industrialisiert und hatte damit auch keine große Masse an Proletariern. Dies änderte sich teilweise durch die im Krieg angesiedelten Werke. Durch die Versorgungsengpässe und das Massensterben im Weltkrieg wuchs aber die Unzufriedenheit der deutschen Bevölkerung mit der Regierung. Weder im Reich noch in Bayern kam es zu einer schon seit längerem geforderten Demokratisierung. Im September 1917 hatte die SPD, die in Bayern revolutionäre Bestrebungen verwarf, einen entsprechenden Antrag im Bayerischen Landtag gestellt, in dem die wesentlichen Forderungen der bayerischen SPD enthalten waren. Unter anderem Abschaffung der privilegierten ersten Kammer des Landtags, Kammer der Reichsräte, in der nur der Adel vertreten war, sowie die Aufhebung des Adelsstandes insgesamt und ein allgemeines, gleiches, direktes und geheimes Wahlrecht, mehr Rechte für den Landtag und Trennung von Kirche und Staat. Dieser Antrag war aber am Widerstand von Zentrum, Bauernbund und den Liberalen gescheitert. Bei den reichsweiten Januarstreiks von 1918 wurden in Bayern, ebenso wie in vielen anderen Orten des Deutschen Reiches, ein Verständigungsfriede und weiterhin Demokratisierungen gefordert. Nach der Niederschlagung dieser Streikwelle wurde Kurt Eisner aufgrund seiner Beteiligung an ihrer Organisation in München verhaftet. Er wurde erst am 14. Oktober 1918 wieder freigelassen, als er von der USPD für eine Nachwahl um ein Reichstagsmandat aufgestellt wurde. Die USPD hatte sich für ihn entschieden, da der Kandidat der SPD, Erhard Auer, nicht zu schlagen war und sie so der Regierung vorwerfen konnten, sie behindere durch die Inhaftierung eines bisher keines Verbrechens verurteilten Mannes die Wahl. Die Regierung entließ ihn daraufhin, da sie dachte, die USPD in einem Wahlverfahren besser überwachen zu können. Zum Ende des Krieges wurde das Deutsche Reich de facto nicht vom Kaiser oder seiner Regierung, sondern von der Obersten Heeresleitung unter Paul Hindenburg und Erich Ludendorff in der Art einer Militärdiktatur regiert. In weiten Kreisen der bayerischen Bevölkerung wurde die Politik des preußischen Obrigkeitsstaates als eine der Hauptursachen für den Krieg betrachtet. Dem bayerischen König Ludwig III. Wurde vorgeworfen, nur ein Parteigänger des Kaisers zu sein. Dadurch verlor der schon zuvor unbeliebte König, der sich nach Ansicht der Bevölkerung 1913 zu Unrecht vom Prinzregenten zum König gemacht hatte, nach dem Eingeständnis der Kriegsniederlage auch die oberste Heeresleitung, die letzte Autorität und Loyalität in Bayern. Die OHL hatte erst Ende September 1918 die deutsche Niederlage im Weltkrieg offiziell eingestanden, obwohl sie die Lage schon im August als aussichtslos eingestuft hatte. Ende Oktober sollte die Hochseeflotte trotzdem noch zu einer aussichtslosen Entscheidungsschlacht auslaufen. Die Matrosen weigerten sich, sich so kurz vor dem ersehnten Kriegsende auf eine Selbstmordmission zu begeben. Am 29. Oktober meuterte im norddeutschen Wilhelmshaven die Besatzung der Kriegsflotte und wenig später kam es in Kiel zum offenen Aufstand der Matrosen, die die Stadt bis zum 3. November in ihre Gewalt brachten. Während des Aufstands wurden Soldaten - und Arbeiterräte gebildet. Der Erfolg der Matrosen breitete sich in kurzer Zeit in ganz Deutschland aus und führte zur Novemberrevolution. In Bayern kam es noch zum letzten Versuch, die Monarchie mit einer Verfassungsreform zu retten. Regierung und Parlament einigten sich am 2. November 1918 auf ein Abkommen zur Einführung des Verhältniswahlrechts, eine Reform der ersten Kammer des Landtags und die Überprüfung von Standesvorrechten. Am 7. November wurde die Regierung umgebildet und erstmals Zentrum, Demokraten und Sozialdemokraten daran beteiligt. Das Abkommen zur Parlamentarisierung wurde am 6. November von der zweiten Kammer gebilligt und sollte am 8. November von der ersten Kammer verabschiedet werden. Aber diese Reformen kamen zu spät. Sie wurden durch die sich überstürzenden Ereignisse der Revolution überrollt. Novemberrevolution. Massenkundgebung auf der Theresienwiese. Am 7. November 1918, als sich die russische Oktoberrevolution zum ersten Mal jährte, veranstalteten die SPD, Gewerkschaften und die USPD eine gemeinsame Friedenskundgebung auf der Münchner Theresienwiese. Um den eingeleiteten Übergang zur parlamentarischen Monarchie in Bayern nicht zu gefährden, forderte König Ludwig III. Die Polizei zur Zurückhaltung auf, obwohl Hinweise auf einen Umsturzversuch durch die USPD vorlagen. Um 15 Uhr begann die Kundgebung auf der Theresienwiese mit etwa 60.000 Teilnehmern. An verschiedenen Stellen des Platzes sprachen 12 Redner, unter anderem Erhard Auer, der Vorsitzende der bayerischen SPD, Ludwig Gandorfer sowie Kurt Eisner. Einige Redner wollten die Leute beruhigen und wiesen auf die kommenden Reformen hin, andere forderten ein sozialistisches Rätesystem. Eisner, Der Vorsitzende der USPD hatte sich mit seinen Anhängern bereits zu Beginn der Kundgebung im Norden der Theresienwiese aufgestellt, um anschließend schnell und möglichst ohne aufgehalten zu werden zu den Kasernen zu kommen. Nach den Reden wurde eine Resolution angenommen, in der ein sofortiger Friedensschluss, der Rücktritt des deutschen Kaisers, der Acht-Stunden-Tag und eine Arbeitslosenversicherung gefordert wurde. Im Anschluss an diese Kundgebung setzte sich der Hauptzug der Demonstration zum Friedensengel in Marsch. Dort löste sich der Zug nach einer Rede von Franz Schmidt, einem Landtagsabgeordneten der SPD, auf. Die meisten Betriebe, Geschäfte und Ämter hatten an diesem Tag geschlossen, um ihren Angestellten die Möglichkeit zu geben, an der Kundgebung teilzunehmen. Marsch zu den Kasernen und Flucht des Königs. Ohne dass es zunächst weiter beachtet wurde, entfernten sich etwa 2000 Demonstranten unter Führung von Kurt Eisner und Ludwig Gandorfer zunächst zur Kraftwagenkolonne der Kraftfahrersatzabteilung in der Katzmeierstraße. Die Behörden vertrauten auf die Münchner Garnisonstruppen und maßen der Aktion keine große Bedeutung bei. Die Kraftfahrer schlossen sich dem Demonstrationszug an, der nacheinander zur Ersatzkompanie des Münchner Landsturmbataillons, zur Marsfeldkaserne, Türkenkaserne und zu den Kasernen auf dem Oberwiesenfeld und an der Dachauer Straße marschierte. Auch dort schlossen sich jeweils viele Soldaten an. Kriegsmüdigkeit, die Überzeugungskraft der Revolutionäre oder die Teilnahme befreundeter Kameraden bildeten für die meist den unteren Mannschaftsgraden angehörenden Soldaten die Motivation, sich von der revolutionären Aufbruchstimmung mitreißen zu lassen. Gegen 19 Uhr erschienen die ersten Demonstranten vor der königlichen Residenz. Philipp von Hellinggrad, der bayerische Kriegsminister, musste eingestehen, dass in München keine Truppen mehr zur Verfügung standen, um die Monarchie zu verteidigen. Mit auswärtiger Hilfe konnte nicht gerechnet werden, da Meldungen von Unruhen auch andernorts vorlagen. Angesichts der für den König prekären Situation wurde Ludwig III. Von Otto Ritter von Dandl die Flucht empfohlen. Zusammen mit seiner schwerkranken Frau, drei Töchtern, dem Erbprinzen Albrecht und einem kleinen Hofstaat verließ der König München in Zivilkleidung. Die drei Mietautos mit den Flüchtenden hatten Schloss Wildenwart am Chiemsee zum Ziel. Regierungsübernahme durch Eisner. Nachdem die Revolutionären die Einrichtungen wie den Hauptbahnhof, Gebäude der Regierung oder militärische Einrichtungen ohne Widerstand besetzt hatten, hielt Kurt Eisner eine Versammlung im Franziskaner Bierkeller ab und nahm danach im Matheserbräu an einer Massenveranstaltung teil. Dort wurde ein Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat gebildet. Zum Vorsitzenden wurde Franz Schmidt gewählt. Eisner verkündete in der ersten Stunde des 8. November den freien Volksstaat Bayern als Freistaat. Aufgrund der Ereignisse in München kam es auch in anderen bayerischen Städten, zum Beispiel in Kaiserslautern, damals war die Pfalz bayerisch, Ingolstadt und Kempten, zur Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten, die vornehmlich mit Mitgliedern der SPD und USPD besetzt waren. Der Bayerische Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat wählte eine Revolutionsregierung aus USPD und SPD mit Kurt Eisner als Ministerpräsident und Außenminister, Erhard Auer als Innenminister, Johannes Hoffmann als Kultusminister, Edgar Jaffe als Finanzminister und Albert Roßhaupter als Militärminister. Ein provisorischer Nationalstaat, der sich aus Vertretern des Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrates, der Gewerkschaften, der Berufs- und Frauenverbände und den Fraktionen der SPD und des Bauernbundes im Bayerischen Landtag zusammensetzte, trat an die Stelle des ehemaligen Landtags der Monarchie. Am 12. November, einen Tag nach der Unterzeichnung des Waffenstillstands zwischen dem Deutschen Reich und den Alliierten der Entente, entband Ludwig III. Die bayerischen Beamten vom Treueeid auf seine Person, was im Grunde einer Abdankung gleichkam